Für mich war eigentlich das Faszinierende, ich habe sie eigentlich miterlebt, die Entwicklung der Photovoltaik. Die Photovoltaik war ja ursprünglich mal, kommen ja aus dem Weltraum. Wenn wir es schaffen, in Deutschland umzustellen auf regenerative Energien und zwar auch in der Wärmewende, dann haben wir etwas zu zeigen, dann haben wir auch wieder etwas zu verkaufen. Und dieses Spannungsfeld zu überwinden, das ist eigentlich das, woran ich arbeite, hier bei Bayern Innovativ, das zu lösen, auch mit den Unternehmen zusammen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Highlight-Formats Zukunft schreiben. Highlight deswegen, weil wir über ein Thema sprechen, das uns wirklich alle betrifft. Die Zukunft der Energieversorgung und die Herausforderungen der Energiewende. Zu Gast habe ich meinen Kollegen Professor Oliver Meyer, den Leiter unseres Innovationsnetzwerks Energie und Bau. In den letzten 30 Jahren hat sich in der Energie- und Bauwelt enorm viel getan. Von den ersten Windparks in Bayern bis zu riesigen Offshore-Anlagen und dem Ausstieg aus der Kernenergie. Welche Chancen bieten sich nun für Unternehmen, die Teil dieser Transformation sind? Und wie haben sich die Kundenanfragen an unser Innovationsnetzwerk Energie und Bau verändert? Ich bin Christoph Reitl und ich freue mich auf diese spannende Zeitreise durch die Welt der Energie und des Bauwesens. Schön, dass Sie dabei sind.
Zukunft schreiben.
Oliver, ich habe in der Anmoderation schon so ein paar Meilensteine genannt, aber bevor wir richtig einsteigen, interessiert mich erstmal, was motiviert dich denn, im Energiebereich zu arbeiten?
Im Energiebereich arbeiten habe ich eigentlich schon immer mich motiviert. Ich habe damals im Studium, haben wir eine Vorlesung gehabt zum Thema Solarenergie. Das war noch vollkommen auf Physik basiert, aber es hat mich fasziniert und ich bin dann anschließend als junger Mensch, man denkt ja noch, man rettet die Welt, habe ich mich dann mit solarer Wasserversorgung beschäftigt. Also wie pumpt man mit Solarenergie Wasser, wie entsalzt man sie, wie bewässert man? Und das war damals noch was vollkommen Neues, da war Solarenergie nicht so bekannt. Und ich habe dann beschlossen, darauf auch zu promovieren, habe das auch gemacht. Und zwar mit dem Ziel, so etwas zu simulieren und auszulegen mit unzureichenden Daten, weil es ja eigentlich nicht viel gab. Hat auch geklappt. Ja, und dann bin ich 3 Jahre lang in Entwicklungsländern herumgetingelt und habe das gemacht und den feinen Unterschied zwischen einer schönen Laborumgebung in Europa und den realen Verhältnissen draußen in der Welt kennengelernt. Und also das Erste ist, ich habe die Welt nicht gerettet, da wird man etwas ernüchtert über die Zeit, aber ich habe doch sehr, sehr viel gelernt über Energietechnik und wie Menschen darauf reagieren und wie das Zusammenspiel ist. Naja, und das habe ich eben jetzt weiterverfolgt bis heute und wieder hier, wo es darum geht, nicht ein eigenes Produkt zu entwickeln, sondern Unternehmen und Menschen zu helfen, diese Energiewende, diese Transformation zu stemmen.
Ja, du hast es angesprochen. Das ist eine Diskussion, die sehr breit geführt wird. Es geht ganz stark um Technologie und es geht aber auch immer darum, die Menschen mitzunehmen. Du hast dir immer die Technologien angeschaut. Was war denn so der für dich persönlich der entscheidende Moment in der Entwicklung der deutschen Energiewirtschaft?
Gut, Energiewirtschaft ist ja jetzt wieder die Wirtschaft selber, wenn ich jetzt erstmal auf die Technologie eingehe. Für mich war eigentlich das Faszinierende, ich habe sie eigentlich miterlebt, die Entwicklung der Photovoltaik. Die Photovoltaik war ja ursprünglich mal, kam ja aus dem Weltraum, wie man Satelliten versorgt. Und dann war so in den 80er, 90er Jahren der Sprung, das auch terrestrisch zu verwenden, was ja jeder gesagt hat, vollkommener Blödsinn, ne, hier die Sonne scheint nicht konstant. Und was mich an der Technologie absolut fasziniert, ist Folgendes. Wenn man sich anschaut, die einzige Energiequelle, die wir haben, ist die Sonne. Die sendet uns ihre Energie in Form von Photonen. Und hier auf der Erde wird sie dann von der Biomasse absorbiert. Dadurch wird dann über Millionen von Jahren Öl, Kohle und Gas gespeichert. Das heißt, das, was wir an fossiler Energie heute verwenden, das ist gespeicherte Sonnenenergie. Das andere, was man jetzt heute macht, was der Sprung war, man verwendet sie direkt. Windenergie, das heißt Photonen erwärmen Luftmassen. Luftmassen steigen auf, es gibt Strömung. Strömung wird übersetzt in mechanische Energie, in magnetische Energie, in Strom. Viele Umwandlungsschritte. Die Photovoltaik schafft es, ein Photon in ein Elektron in einem Schritt umzusetzen. Das ist von der Effizienz her genial. Aber da kommt auch gleichzeitig die größte Herausforderung, die wir haben, her, weil das, was wir heute verwenden mit den Regenerativen, ist nicht gespeichert, außer ich nehme die Biomasse. Ja. Und das ist das, was wir gerade und wo wir 30 Jahre lang gebraucht haben zu lernen, Wir brauchen Speicher, damit wir unser Verhalten, wie wir es gewohnt sind, Energie zu verwenden, weiter so durchführen können wie bisher.
Das ist auch gerade die große Herausforderung, wenn wir viel erneuerbaren Strom haben, gerade aus Sonne und auch aus Wind, den in die Netze reinzubekommen und wenn er eben nicht mehr reinpasst, ihn dann irgendwo zu speichern. Nochmal anknüpfend an diesen Meilenstein, diese Veränderung, die du beschrieben hast. Wie siehst du die Entwicklung da in Deutschland, was erneuerbare Energien betrifft, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Ländern?
Also der Punkt ist, wenn man so fragt, Leute, dann sind sie eigentlich alle dafür. Es ist eine grüne Energie, es ist CO2-frei, es ist lokal, es wird resilient. Wir importieren immerhin für 100 Milliarden Euro jedes Jahr Energie aus dem Ausland, Öl, Kohle und Gas. Also das ist, man ist sehr dafür. Auf der anderen Seite, die Technologie haben wir, auf der anderen Seite ist der Punkt so, ist es eine Transformation. Die kostet Geld, die kostet Umstellung. Man stellt sich nicht gerne um, man möchte nicht gerne etwas Neues machen. Das ist so immer ein bisschen die Grenze, wenn es einem selber betrifft. Ich sage immer, der persönliche Betroffenheitsvektor, wenn der sehr kurz wirkt, dann sagt man lieber, da gibt es nicht doch irgendetwas, was wir so lassen können. Und das ist das Spannungsfeld, in dem heute auch das für Unternehmen existiert. Wann rentiert es sich umzustellen? Weil das sind einfach Kosten, die ich habe, und wenn jemand anders sagt, nö, ich stelle nicht um, ich warte mal, ob das überhaupt noch so weitergeht, dann kann er eben günstiger produzieren. Und dieses Spannungsfeld zu überwinden, das ist eigentlich das, woran ich arbeite, hier bei Bayern Innovativ, das zu lösen, auch mit den Unternehmen zusammen.
Also weniger eine technologische Frage, sondern eher eine von der Einstellung, vom Agieren?
Ja, so kann man es nennen. Die Technologien sind alle da. Ich sage immer, es gibt drei Entscheidungen in der Firma, die es so gibt. Erstens, ist das relevant? Ja. Ist es für uns relevant? Ja. Und dann kommt die entscheidende. Wann ist der richtige Zeitpunkt, das zu machen und wie es zu machen, damit es möglichst nicht geschäftsschädigend im Sinne von preiserhöhend wird? Und das ist genau der Knackpunkt, wie man das am besten macht. Da muss man auch ganz klar sagen, da spielen natürlich dann auch die Länder unterschiedliche Rollen, wie die Einstellungen sind, wie die politische, muss man ganz klar sagen, die politische Situation sind, wie Wirtschaft bewertet wird, ob die sagt, wir favorisieren das, weil wir hier eine Zukunft sehen. Ich persönlich bin zum Beispiel der Meinung, wenn wir umstellen, wenn wir es schaffen, in Deutschland umzustellen auf regenerative Energien und zwar auch in der Wärmewende, dann haben wir etwas zu zeigen, dann haben wir auch wieder etwas zu verkaufen, weil Kunden wollen etwas anfassen. Keiner kauft ein neues Auto, was nur auf dem PowerPoint dargestellt ist, sondern er möchte reinsitzen. Und genauso ist es bei der Energiewende, wenn wir es schaffen, das in den Unternehmen umzusetzen, dann kann man das zeigen, dann werden andere kommen und sagen, aha, es geht, okay, dann interessiere ich mich auch dafür.
Jetzt habe ich heute Morgen im Radio zufällig ein konkretes Beispiel aus dieser wirklich Nutzeranwendung bekommen, wirklich als Endkunde, dass ich halt am Handy sehen kann, hey, in Dänemark zum Beispiel, da habe ich meinen variablen Strompreis und dann sehe ich, hey, der Strom kostet gerade gar nichts, weil er komplett regenerativ kommt und dann kommt dieses Glücksgefühl, dann schmeiße ich die Waschmaschine an. Braucht es so eine Veränderung, dieses Anfassen, dieses persönlich Spüren auch für den Wirtschaftsbereich?
Ich sag mal ja und nein. Dieses persönliche Spüren, jetzt kostet der Strom nichts und ich renne los und schmeiß die Waschmaschine ein. Ich bin jetzt mal ein bisschen provokativ. Du fährst jetzt nicht nach Hause und schmeißt die Waschmaschine ein und kommst dann wieder hierher zur Arbeit. Das ergibt sich im Zufällig. Also das muss eigentlich im Leben automatisch integriert sein. Es muss da, was Menschen treibt, ist die Bequemlichkeit. Es muss einfach sein, es muss simpel sein. Ich muss mich eigentlich nicht drum kümmern können. Und dann bin ich eigentlich bereit, ganz gute Investitionen zu machen. Das merken wir ja auch im Privaten. Ich meine, man nutzt das Handy, man geht auf Plattformen, die so angenehm sind, dass man sich nicht drum schert, ob Daten abgefließen oder wie auch immer, weil die Bequemlichkeit eine hohe ist. Und das ist eben in der Energietechnik noch nicht der Fall. Da ist es noch nicht ganz so bequem. Und daran müssen wir arbeiten, das genauso bequem zu machen und so sinnvoll. Dann kommen wir da einen Schritt weiter.
Praxistipp.
Machen wir es doch mal konkret, genau dieses bequem machen, auch für Unternehmen. Wie kann das ausschauen, dass ich in einem Unternehmenskontext das hinbekomme? Du leitest das Innovationsnetzwerk Energie und Bau. Ihr habt da sicherlich schon Kundenanfragen in der Vergangenheit bekommen. Wie geht ihr damit um? Was gebt ihr denen an die Hand?
Ja, also der erste Punkt ist, dass die Kundenanfragen sehr unterschiedlich sind. Es also gibt nicht so eine Kundenanfrage, die immer wieder kommt. Und jede Firma ist ja auch etwas unterschiedlich. Das Erste, was wir eigentlich machen, ist schauen, wie ist die Stimmung dazu. Also wenn da grundsätzlich eine positive ist, dann können wir damit umgehen. Und auch, dass wir dort Verbindungen schaffen zu anderen Firmen aus einer ähnlichen Branche oder aus der Region und sagen, tauscht euch doch mal aus, wie es funktionieren kann. Sogar bei Konkurrenten, wir haben zum Beispiel Energieeffizienznetzwerke, da bringen wir Brauereien zusammen, Hotels, Spas, Firmen aus der Glasindustrie.
Weil die ähnliche Anforderungen oder Herausforderungen
haben? Genau, und wenn man sich dort ein bisschen abschauen kann. Und das Spannende ist zu sehen, obwohl die in Konkurrenz sind, arbeiten sie bei solchen Sachen dann doch wieder mit zusammen. Da gibt es ein gutes Gefühl, was man teilt und was nicht und wo die Unterschiede sind. Und da kann dann gemeinsam sich Lösungen anschauen und auch austauschen. Und das geht normalerweise wesentlich schneller, als wenn jetzt ich theoretisch herkomme und sage, so könnte man das Ganze machen. Dann heißt es, naja, geht das überhaupt? Wie hoch ist das Risiko? Aber eben dieses Zusammenarbeiten, da kann der eine mal A ausprobieren, der andere probiert B aus, dann tauscht man sich aus. Das sind so die Wege, die wir versuchen. Und das ist ja auch die Netzwerkarbeit so wichtig, die genau so etwas ermöglicht, Leute, Firmen zusammenzubringen mit gemeinsamen oder ähnlichen Zielsetzungen und zu schauen, wie hat man es gelöst, ohne dass man es identisch kopieren muss, sondern dann auch wieder seine individuelle Nuance da reinbringen kann.
Jetzt gibt es ja ein gemeinsames Ziel, das uns alle irgendwo eint, diesen CO2-Fußabdruck zu reduzieren, zu minimieren, vielleicht ganz zu eliminieren. Natürlich dann auch verfolgt, hoffentlich Energiekosten zu minimieren, das Produkt günstiger zu machen, besser auf dem Markt platzieren zu können. Im gleichen Zug, bisher habe ich Energie einfach eingekauft als Unternehmen, jetzt steige ich ein, produziere es, muss es vielleicht speichern, muss meine Prozesse ändern. Also es wird kleinteiliger. Nehmen damit die Anfragen auch zu? Stellen die Unternehmen sich dieser Herausforderung?
Ja und nein. Und das ist genau der Punkt eigentlich. Ein Unternehmen, wenn ich das habe, das hat eine Zielsetzung. Es möchte ein Produkt machen. Und bisher war es bequem, einfach Energie zu kaufen. Ende, ich muss nicht drüber nachdenken, aus die Maus, kriegst dauernd zum selben Preis. Jetzt auf einmal kommt ja eine Anforderung dazu, die eigentlich über das Know-how und auch das, wo man aktiv sein will, hinausgeht. Das ist so ein bisschen Schwierigkeit. Momentan müssen die Firmen noch selber schauen, wo kaufe ich, wie kaufe ich, baue ich einen Speicher ein. Das ist unbequem, um es mal in dieser Schleife drinnen zu lassen. Und deshalb ist es hier ganz wichtig, dass viele neue innovative Lösungen ermöglicht werden, die das Ganze wieder automatisieren und auf eine Ebene heben. Okay, ich kann regenerative Energien einkaufen. Ich mache ein Beispiel. Wir haben ein Gewerbegebiet. In dem Gewerbegebiet sind verschiedene Firmen. Und dass man sich dann sagt, man tut sich zusammen und ein Investor sagt, wisst ihr was, ich baue euch hier Photovoltaik hin, vielleicht eine Windkraftanlage, Blockheizkraftwerk oder wie auch immer. Und ihr werdet damit versorgt mit Wärme und mit Strom. Ihr braucht euch nicht drum kümmern, machen wir hier. Ihr habt so bequem wie bisher, aber zu günstigeren Kosten. Das ist so die Idee, wo die ganze Sache hingehen muss. Dass Firmen das selber machen, das können sich große leisten. Aber gerade kleine, die haben nicht die Kapazität im Tagesgeschäft zu sagen, so, ich kümmere mich jetzt noch um die Planung von der Energieversorgung bei mir.
Jetzt ist ein weiterer zentraler Aspekt der europäischen Energiepolitik ja der Ausstieg aus der Kohle bis 2038. Das bedeutet ja für die Energiebranche eine große Veränderung. Wie schätzt du denn auch die Auswirkungen dieser Veränderung auf die bayerische Wirtschaft ein?
Natürlich ist es eine Veränderung. Ich meine, wenn man sich auch anschaut, es gibt ja immer wieder die Diskussion, wir gehen auf regenerative Energien. Wir haben die Atomkraft abgeschafft, die eine Grundlast war, die einfach konstant gelaufen ist. Kann man ja auch gar nicht anders betreiben. Und was machen wir dann? Und dann importieren wir Kohlestrom aus Polen. In der Gesamtbilanz muss man sagen, ist das ausgeglichen. Ja, wir, Frankreich hat ja auch Atomstrom, da exportieren wir Solarenergie im Sommer, weil die Flüsse zu warm sind, um sie zu kühlen und umgekehrt. Also das gleicht sich auch und es ist ein normales Marktverhalten, weil die Regenerativen an sich günstiger sind als Kohle und Gas und auch als Atom, wenn man es insgesamt rechnet. Also ja, es wirkt Auswirkungen haben und aus diesem Grund ist es auch unheimlich wichtig, dass wir, was die Speichertechnologien angehen, richtig Fortschritte machen. Vielleicht auch mit Langzeitspeicher Wasserstoff, wobei ich Wasserstoff, um es einfach als Schlagwort zu nehmen, sehe mehr als Wasserstoffnutzen des Wasserstoffwillen und nicht als Speicher, um dann wieder Strom zu machen. Da ist einfach der Wirkungsgrad und die Kosten zu hoch. Aber diese Umstellung in diese Richtung sind einfach eminent. Und ich bin der Meinung, da müssen wir den Weg weiter konsequent gehen. Und das ist auch mein Job, zu zeigen, was es hier für Möglichkeiten gibt, dass es sinnvoll ist, dass es auch wirtschaftlich werden wird. Und das ist meiner Ansicht nach auch eine Überlebensstrategie für die Zukunft der Wirtschaft in Bayern, in Deutschland und in Europa sein wird.
Du hast jetzt ganz oft Europa erwähnt und ich verstehe dich schon so. Strom, Energie ist eine europäische Frage und muss zusammen gelöst werden.
Schau dir doch einfach mal unser Netz an, ja. Der Generator in Portugal ist synchronisiert mit dem in Polen oder mit Estland. Das ist ein Netz, das alles komplett synchronisiert ist. Und das muss man auch zusammen sehen. Die Schwierigkeit liegt halt darin, dass wir dann zwischendrin wieder lokale Gegebenheiten haben. Das Marktwirtschaftsgesetz, das dann noch Restriktionen hat, dann andere Länder sind da wieder freier und dynamischer, siehe Dänemark, was wir wieder bei uns nicht haben. Diese Sachen zu harmonisieren, das ist eine zweite Ebene, die es gilt. Und das sage ich jetzt mal ein bisschen kritisch, das läuft halt leider Gottes ein bisschen langsamer als technologische Entwicklung. Aber das ist ja meistens so im Leben, dass die Technik ein bisschen schneller unterwegs ist als die Regularien, die damit einhergehen.
Also Regulatorik läuft immer so ein Stück weit nach, wird gerade, wenn es auf europäischer Ebene ist, auch immer aufwendiger. Aber es gibt Lösungsansätze dafür. Du hast das gerade geschildert, ganz konkret schafft ihr Möglichkeiten für Unternehmen. Welche Unterstützungsangebote, welche Projekte habt ihr da genau?
Also was wir hier viel machen, sind einfach, kommen Anfragen, sagen, wie könnte man umstellen, dann Kontakte herstellen. Auch Wissenstransfer von Universitäten. Ich meine, man muss sich mal überlegen, wie viele Leute und Studenten dort Bachelorarbeiten, Masterarbeiten machen mit tollen Ideen, wo solche Projekte aber mal durchgerechnet werden, alles, und dann verschwinden die in der Schublade, weil sie nicht angewandt werden. Auch weil die Industrie hat auch keine Zeit. Das ist nichts Böses. Die haben keine Zeit, da rumzuschauen. Sie haben ihr Tagesgeschäft. Aber das ist eben unsere Aufgabe, hier mal zu zeigen, Leute, da passieren tolle Sachen. Wie wäre es, wenn ihr das mal aufnehmt oder wenn ihr das mal ausprobiert oder wenn wir Projekte haben? Und ich sage mal, hier sind wir ja bei Bayern Innovativ insofern auch gut aufgestellt, weil ich nicht nur die Kollegen habe von Energie und Bau, wo ich arbeite, sondern ich kann mal bei Mobilitätsleuten schauen, die brauchen ja auch Energie.
Bidirektionales Laden ist auch so ein Riesenstichwort.
Übergeordnet. Batterie auch. Ich meine, da brauche ich die Materialleute dafür, um das Ganze zu realisieren und zum Laufen zu bringen in der ganzen Geschichte und die Kontakte zu Firmen. Also hier sind wir eigentlich sehr individuell unterwegs. Wir haben nicht ein Konzept, dass wir sagen, so, das ist es und das war's, sondern wir schauen, was sind die Bedarfe, was wird benötigt und versuchen darauf entsprechend individuell zu reagieren mit allen unseren Möglichkeiten, die wir haben.
Ausblick.
Die Herausforderung ist global, die Lösungen schauen regional und lokal aus. Lass uns mal einen Blick, ja, so ein Stück weit in die Glaskugel werfen. Was denkst du, wenn wir über die nächsten 30 Jahre denken, wie werden sich da Trends entwickeln? Wie wird die Energiebranche in 3 Jahrzehnten ausschauen? Was hat sich vielleicht auch auf dem Bausektor getan?
Gut, Bausektor, ganz wichtiges Thema, weil ich sage, die Energiewende wird nur klappen, wenn wir auch die Wärmewende schaffen. Die Wärmewende ist auch eine Energiewende. Die ist momentan, ich sag mal, das Stiefkind noch, weil es auch die schwierigste ist. Die ganze Richtung der Energie wird sich entsprechend den technologischen Trends, also über den festen Teil, über den flexiblen Teil hin zu einem Feld entwickeln. Das ist die Elektrifizierung. Es wird immer mehr elektrisch werden. Und wir müssen dementsprechend, und das klappt auch nur, wenn wir entsprechend regenerative Energien aufbauen. Und zu denen gehört auch Speicher. Das ist das, was gerade momentan passiert. Wir haben die Erzeugungstechnologien. Jetzt kommt so das Thema Speicher. Und der nächste Punkt ist dran, dass das nicht mehr zentral ist. Wir haben große Kraftwerke, die dann in alle Richtungen gehen, unidirektional, sondern es werden viele Inseln sein, die sich lokal versorgen, aber verbunden sind mit den Nachbarn und Überschüsse oder Bedarfe austauschen. Es geht also nicht um Autarkie im Sinne, Das ist meine Insel, ich brauche niemanden Kontakt zu anderen. Nein, es geht darum, um hohe Eigenversorgung und dann eben Austausch mit Nachbarn auf allen Gebieten der Energie, die da erforderlich sind. Und das erleben wir ja auch gerade, dass das eben Stück für Stück hier politisch getrieben wird von der EU, aber auch von der Bundesregierung oder auch bei uns in der Staatsregierung, dass das in diese Richtung geht, dieses Dezentrale. Und damit ganz nebenbei auch hochresilient wird.
Weil ich eben nicht mehr den einen Punkt habe, der plötzlich ausfallen kann
und wenn Versorgung jetzt mal einfach ganz breit aufgestellt drastisch ist. Drastisch sag, ja, Saporizhia, wenn ich das Plattler mache, dann ist die Stromversorgung in der Ukraine mehr oder weniger weg. Hier habe ich halt so viele, da passiert dann nicht mehr viel. Das ist wie jeder Organismus, sage ich mal, wenn ich einen Teil verletze, dann bricht nicht das gesamte System zusammen.
Was ist denn so der wichtigste, der erste Schritt, den Unternehmen jetzt machen können, um genau das, was du vorhin schon gesagt hast, resilient zu sein, um sich da gut aufzustellen?
Ich würde sogar mal sagen, der erste Punkt wird nicht die Begründung sein, resilient zu werden, sondern der erste Punkt wird sein, wie kann ich meinen CO2-Fußabdruck verringern? Das Wichtigste, das man machen kann, ist sich damit beschäftigen. Und sich damit beschäftigen hat als immer erstes Mal damit zu tun, Fragen zu stellen. Zu sagen, was könnte ich denn machen? Und mal schauen, es gibt so viele Angebote, auch gerade in Bayern, nicht nur von uns, sondern auch von anderen Instituten, die da Lösungen sagen oder sich mal schlau machen. Das geht dann weiter, wenn man mal weiß, was gibt's für Möglichkeiten, dass man sich dann überlegt, was habe ich denn für Ressourcen, was habe ich für Flächen, die ich vielleicht für eine Photovoltaik zur Verfügung stellen kann oder vielleicht für eine Windkraftanlage. Der Punkt ist, es geht nicht darum, dass man immer alles selber machen muss, aber dass man auch schaut, ob jemand anders sagt, hey, da, wenn die Flächen du mir zur Verfügung stellst, dann mache ich da was und wir können zusammenarbeiten. Ich habe lange Jahre auch bei General Electric gearbeitet. Da war eines der ersten Projekte, das war vor 20 Jahren, wo wir gesagt haben, hey, das Dach oben. Und dann hatten wir einen Investor, der gesagt hat, okay, ich miete das und ich verwende das und du kannst dann den Strom von mir haben, das regeln wir. Das muss man nicht selber machen, aber man muss offen dafür sein, dass man das zulässt, dass dieses Thema Einzug hält.
Also sich damit befassen. Klarer Auftrag.
Die Frage zum Schluss.
Jetzt will ich dich nochmal mitnehmen und sozusagen mit so einem Fingerschnipp einmal in die Zeitmaschine rein, 30 Jahre in die Zukunft. Du kommst an. Was wäre deine erste drängendste Frage an die Energie- und Baubranche von morgen? Was würdest du fragen? Was würde dich interessieren?
Was mich als erstes interessieren würde, ist, warum hat es so lange gedauert? Warum war es so schwierig? Es ist ja immer spannend, wenn man sich so ein bisschen Technikgeschichte anschaut, dass man hinterher sagt, ist doch vollkommen klar, dass es so sinnvoll ist. Wieso war das so schwierig, da hinzukommen auf diesem Weg? Was waren die Barrieren? Und das, was ich dabei aber auch lerne, es sind nicht immer dieselben Barrieren, es sind immer andere Barrieren. Deshalb ist es ja so schwierig, da zu beschleunigen. Der Mensch ist nun mal, ich sag mal, in seiner Grundstruktur hat eine gewisse Trägheit. Ja, man möchte die Sachen so laufen lassen, man möchte ja Konstanz, man möchte Planungssicherheit haben. Ja, das ist was ja unternehmerisch sehr wichtig ist. Und wenn man da dauernd was ändert und sagt, jetzt musst du das machen, jetzt musst du das und jetzt musst du das, dann sagt man irgendwann mal, ey, wisst ihr was, ich habe die Schnauze voll, ja, es langt mir irgendwo. Das sind also psychologische Effekte, die da sind. Und vielleicht mal nur, ich gehe jetzt von der Zukunft in die Vergangenheit, weil das spiegelt sich ja weiter. Das war ja auch der Tod vom EEG damals bei der Photovoltaik etwas, dass man auf einmal das zuverlässige Gesetz, wo man gesagt, so wird das abgesenkt über 20 Jahren, geändert hat. Und schon war es, Moment, keine Sicherheit mehr, wir hören auf. Und das würde mich dann eben auch in der Zukunft interessieren. Was waren da so die Showstopper oder warum hat es so lange gedauert, beispielsweise, bis wir draufgekommen sind, wir brauchen Batterien, die wir jetzt heute haben. 30 Jahre, also es klingt jetzt ein bisschen vermessen, aber ich habe vor 30 Jahren gesagt, Leute, wir bräuchten eigentlich Batterien, aber jetzt kommt es erst. Was sind das für Effekte? Das würde mich interessieren. Und deshalb bin ich auch der Meinung, wir Techniker müssen sehr viel mehr mit Soziologen zusammenarbeiten, die uns das erklären können.
Weil es ja meistens keine technologischen Fragen sind. Eben. Wir unterhalten uns spätestens in 30 Jahren wieder und schauen mal, was wir dann so herausfinden.
Also wenn ich das überlebe, dann bin ich gut, ja.
Ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich, Oliver, für diese tiefgehenden Einblicke und deine Perspektive auf die Energiewende in Deutschland, sowohl in der Retrospektive als auch mit dem Blick in die Zukunft. Du hast uns da wirklich auf eine spannende Reise mitgenommen, aber auch gezeigt, wichtig ist anfangen, jetzt was tun und ja, globale Herausforderungen können wir eigentlich nur regional, lokal lösen. Dafür braucht es Partner, um eben Ziele zu erreichen, Klimaziele zu erreichen, die dann auch letztendlich der Wirtschaftskraft einen Schub geben und sie ja auch hier vor Ort sichern. Und für alle Unternehmen da draußen, die Energiewende ist eben kein fernes Zukunftsprojekt mehr. Sie ist jetzt und sie ist heute und hier und es gibt viele Möglichkeiten, sie aktiv mitzugestalten. Wenn Ihnen diese Episode genauso viel Spaß gemacht hat wie mir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann teilen Sie die Folge gerne mit allen, die sich für die Zukunft der Energie- und Baubranche interessieren. Und abonnieren Sie am besten gleich unseren Podcast bei Spotify, um keine Folge mehr zu verpassen. Ich bin Christoph Reitl und das war Zukunft schreiben, ein Format des Podcasts Innovation leben von Bayern Innovativ.